Für alle, die euch nicht kennen, könnt ihr kurz die Naturfreunde vorstellen?
Die Naturfreunde sind ein Verein, der vor allem in Deutschland und Österreich präsent ist, aber auch international mit doch einigen Mitgliedern, insgesamt um die über 300.000 international. Und genau, in Deutschland eben mit vielen Ortsgruppen präsent. Und die Naturfreunde haben schon immer eine Verknüpfung aus Breitensport oder vor allem Bergsport und eben auch einer politischen Dimension gezogen. Geschichtlich gegründet im Vergleich zum DAV eher aus der Arbeiterbewegung, im Gegensatz zu eben dem eher akademischen DAV. Und hat auch dazu geführt, dass sie in der Nazizeit verboten waren und danach zwar wieder neu sich organisiert haben, aber da eben schon auch eine massive Auseinandersetzung hatten, was zu ihrem Verbot geführt hat. Heute sehr breit aufgestellt und eben vor allem im Bergsport zu Hause.
Ihr seid ja normalerweise, wie gesagt, ja eher in der Umgebung hier unterwegs oder in den Alpen. Wie seid ihr denn darauf die Idee gekommen, ein Kletterprojekt in Palästina zu machen?
Tja, das hat eine bisschen längere Vorgeschichte. Es gibt eine Organisation, die INNA heißt, und mit der war ich vor einem Jahr schon mal in Nablus gewesen. INNA versucht, eine Partnerschaft zwischen Nürnberg und Nablus zu entwickeln und hat da auch schon ganz viel geschafft. Und die Delegation vor einem Jahr war auf der Suche nach weiteren Graswurzelprojekten. Und ich als alte Kletterin habe gesehen, dass die Natur in Nablus dafür bestens geeignet ist. Wieder zurück in Nürnberg ist es mir dann gelungen, die Naturfreunde, deren Mitglied ich bin, zu gewinnen. Und schon war das Nürnberg-Nablus-Climbing-Projekt geboren. Ziel des Projekts war jetzt nicht nur Klettertouren zu entwickeln, sondern eben auch weitere Nachhaltigkeitsideen zu sammeln, wie man das verankern kann. Nablus ist ein Städtchen in den Westbanks und hat eigentlich so gut wie keinen Tourismus, hat eigentlich nichts, außer einer riesigen Universität. Und da käme vielleicht der Klettersport gar nicht ungelegen, weil in Mitteleuropa kann man ja im Winter nicht raus zum Klettern, aber in Nablus könnte man ganzjährig klettern. Warum also nicht klettern in Nablus und warum nicht mit Klettern so eine Brücke zu bauen, war unsere Idee.
Wie habt ihr das Projekt dann geplant und mit wem habt ihr da vor Ort in Nablus zusammengearbeitet?
Wir hatten relativ schnell Kontakt zu den Leuten von Wadi Climbing in Ramallah. Das ist eine Stadt, vielleicht eine Stunde Fahrt entfernt von Nablus, wo eben jetzt vor ein paar Jahren die erste Boulderhalle Palästinas aufgemacht wurde und einige Leute seit ein paar Jahren auch am Felsen erschließen sind und haben eben Kontakt zu denen geschlossen und hatten daher relativ viele Kontakte dann vor Ort nach Nablus, wie Ramallah, Zugang zu einer Bohrmaschine, Informationen über die Felsen, worauf müssen wir achten, was brauchen wir vor Ort, und hatten da einfach einen sehr guten Anknüpfungspunkt tatsächlich. Weiter vorbereitet haben wir uns mit dem Sammeln von Material, weil uns klar war, wenn wir dort nur Routen bohren, dann wird das keine Perspektive haben und der Zugang einfach für die Palästinenser wahnsinnig schwierig ist an Material wie Klettersachen. Und daher war uns klar, wir müssen da was mitnehmen und haben eben dann dort Spenden gesammelt, unter anderem vom E4, von der Climbing Factory, vom Travel and Track und Einzelpersonen sowie von den Naturfreunden haben wir Spendenmaterialien gesammelt, die wir dann auch mitgenommen haben und dort dagelassen haben, damit dort eben eine weitere Realisierung des Projekts möglich ist.
Um die Kontakte vor Ort in Nablus habe ich mich gekümmert, weil ich da auch schon einige hatte. Also da gibt es von der Stadt Nablus einen Mitarbeiter, der ja so die internationalen Beziehungen koordiniert. Ein sehr rühriger Mann, der Abud. Den habe ich angeschrieben. Desgleichen natürlich auch diesen Amerikaner, der Wadi Climbing in Ramallah aufgebaut hat, den haben wir angeschrieben. Dann habe ich einen Professor von der Uni Nablus hat eine sehr große Universität, 20.000 Studierende. Den kannte ich schon vorher, diesen Prof, den habe ich auch angeschrieben mit der Bitte, dass er sich um Kontakte bei der Sportfakultät kümmern sollte, etc., etc. Auf diese Weise haben wir ein sehr dichtes Kontakt- und Gesprächsprogramm zustande gekriegt. Wir waren ja eigentlich so eine Gruppe mit zwei unterschiedlichen Untergruppen. Fünf alte Naturfreunde, da habe ich dazu gehört, und fünf junge Kletterer, da gehört Benny dazu. Und das hat wunderbar geklappt. Wir sind dann losgeflogen, hatten ein ganz komisches Gefühl mit dem ganzen Eisen im Rucksack, ne? Also die Hammer und Schrauben und Seile und Helme und Gurte und Schuhe, alles eher ungewöhnliches Reisegepäck. Aber es ist nicht möglich, das mit der Post oder so zu schicken. Es würde an der Grenze ewig dauern. Diese Erfahrungen haben wir vorab schon gemacht. Ein postalischer Brief ist nie angekommen in Nablus. Es geht nur per E-Mail. Die Isolation dieses Landes und die Abschottung ist echt ein Riesenproblem. Eins der vielen politischen ungelösten Probleme in diesem Land.
Und wie ist dann konkret die Arbeit verlaufen vor Ort, wo ihr die Klettertouren dann gebaut habt?
Ja, die war von Tag zu Tag ein bisschen unterschiedlich. Wie Sabine schon gesagt hat, waren wir ja in verschiedenen Gruppen, zum Teil aber gemeinsam unterwegs. Es hat Tage gegeben, wo wir alle gemeinsam Meetings hatten mit dem Bürgermeister zum Beispiel von Nablus oder haben Balata das Flüchtlingscamp dort besucht. Und ansonsten haben wir natürlich, gerade wir Kletterer, sehr viel Zeit am Fels verbracht, wo wir, wenn es ging, eigentlich den ganzen Tag da waren, bis die Sonne untergegangen sind und uns eben von oben rein abgeseilt haben meistens und angefangen haben, das lose Geröll rauszubrechen, Gestrüpp zu entfernen, Erde rauszukehren und eben letztendlich auch zu bohren, dass es zu klettern ist. Interessant war, jeden Tag ab 1 ungefähr kamen die Kinder, weil man muss dazu sagen, der Fels ist sehr, sehr nah an der Stadt, circa 20, 30 Meter, dann sind die ersten Wohnhäuser und die Kinder kamen gleich nach der Schule zum Fels, fanden das spannend, haben mit uns dort herumgehangen und eben auch immer wieder geklettert dort, wo wir sie dann gesichert haben. Einen großen Abschluss gab es, das war auch sehr schön, wo wir eben alle zusammen die Leute gesichert haben und dort quasi so ein großes ersteres Kletterevent veranstaltet haben, wo wir auch die ganze Woche die Leute eingeladen hatten, vorbeizukommen. Und das war sehr schön, da waren vielleicht um die 40 bis 50 Leute über den Tag verteilt, die dort alle zum Fels kamen deswegen und auch sehr viele Kinder. Und genau, ansonsten war es natürlich viel harte Arbeit in der Sonne, das Bohren letztendlich.
Und wie nachhaltig ist dann da so ein Kletterprojekt? Also gibt es überhaupt Bedarf dort? Also gibt es dort eine Kletterszene, sage ich mal, in Palästina, die das dann noch nutzen wird?
In Nablus noch nicht. Da entwickelt sich das. Und das war ja auch das Ziel, das in Nablus zu entwickeln. In Ramallah gibt es bereits eine kleine Szene. Und die hatten wir vorab eben kennengelernt. Da waren Mitarbeiter von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, der auch Kletterer ist, der auch viele Kontakte uns vermittelt hat. Ja, Nachhaltigkeit. Es ist mit Sicherheit so, dass sich da was entwickeln wird. Wir haben einen Haufen Material dort gelassen, also Schuhe in allen Größen, Seile, Gurte, Helme. Die Sachen werden in einem Gym gelagert und es sind zwei, sagen wir mal Ausbilder oder welche, die ausbilden können in Nablus, die dieses Material verwalten. Man muss dazu sagen, Sport und Bewegung für die Jugend ist total wichtig, weil die Kinder und Jugendlichen eigentlich kaum aus der Stadt rauskommen. Ganz Palästina ist ja nach diesem Oslo-Abkommen eingeteilt in Zonen A, B, C. Nablus ist Zone A. Da kann man sich, das ist voll unter der Ägide der Autonomiebehörde, Polizei etc. ist alles bei Palästina. In B ist es gemischt. Da haben die Israelis das Sagen, genauso wie die Palästinenser. Und in C haben nur die Israelis das Sagen. Ausflüge, also wenn Eltern mit ihren Kindern mal einen Ausflug machen wollen, zum Beispiel in B oder C, gibt es immer wieder unliebsame Begegnungen mit israelischen Soldaten.
Hattet ihr da auch Erfahrungen? Also hat es dann diese Zoneneinteilung eure Arbeiter beeinflusst? Oder?
Wir selber haben uns eigentlich die ganze Zeit in A bewegt. Wir waren einmal im Flüchtlingscamp in Balata. Das ist zwar auch A, aber da geht die israelische Polizei immer wieder rein.
Uns hat einmal haben wir es mitgekriegt, das war dann in Ramallah mit der Zonierung. Da waren wir klettern und es war eben so, dass wir irgendwo in der Pampa angehalten haben und quasi eine Stunde zum Fels gelaufen sind, die Leute aus Israel quasi direkt hinfahren können, weil es eben israelischer Nationalpark dort ist. Und die Leute haben dann können 10 Minuten zu laufen entfernt vom Fels stehen bleiben und da mit dem Auto hinfahren. Und wir mussten eben weit außerhalb anhalten und dann reinlaufen. Wir als Touristen hätten das sicherlich reingekonnt, aber die Leute, mit denen wir unterwegs waren, auf keinen Fall. Denen war das nicht erlaubt.
Auch die Verbindungen, die Straßenverbindungen sind sehr kompliziert in Palästina. Also um von A nach B zu kommen, kann man nicht einfach mal losfahren. Es ist so, dass man mit einem palästinensischen Autokennzeichen bestimmte Straßen nicht benutzen darf, weite Umwege fahren muss. Zwischen den einzelnen Zielen sind auch immer wieder Checkpoints, die einen unvorhergesehen lange aufhalten können. So ist es zum Beispiel so, dass jemand, der eigentlich in Nablus wohnt und in Ramallah arbeitet, sich in Ramallah ein Zimmer nehmen muss, obwohl das nur vielleicht 40 Kilometer entfernt ist. Also man stelle sich vor, Nürnberg-Erlangen oder so, weil es abends zu gefährlich ist und zu langwierig zurückzufahren.
Ich wollte noch mal kurz auf das Thema der Nachhaltigkeit zurückkommen. Mhm. Dort ist jetzt eine sehr, sehr gute Ausgangslage in Nablus. Die haben eine sehr gute Verbindung zur Szene nach Ramallah, die auch sehr gewillt ist, die zu unterstützen und zu fördern. Und an sich ist jetzt alles da, von leichten Routen, die wir gebohrt haben, von Material, von fähigen Leuten, dass es dort losgehen kann. Die Kinder sind auch höchst motiviert. Es gibt viele Leute, sie kriegen die Unterstützung von den Leuten aus Ramallah. Das Ganze steht unter sehr guten Zeichen, dass es da langfristig was sich entwickeln wird. Hinzu kommt noch, dass von den Leuten von Wadi Climbing jetzt der erste palästinensische Kletterführer rausgebracht wird und auch dort eben nochmal ein Fortschritt ist, wo auch Nablus das Gebiet mit reinkommt mit den Routen. Und da passiert einfach gerade was. Was da vielleicht noch spannend ist, dass auch den Leuten, die den Kletterführer rausbringen, wahnsinnig wichtig der Zusammenhang ist. Also ähnlich wie Sabine und ich es gerade ein bisschen erwähnt haben, was da passiert, was die Dimensionen dort sind, auch das wird alles Teil von diesem Führer sein, dass das, was wir als Touristen dort für uns kein Problem darstellt, für die Leute vor Ort durchaus anders sein kann. Ebenso, worauf zu achten ist, was sind Gefahren und was bedeutet letztendlich auch oder wie sehr unterscheidet sich auch eine Lebensrealität vor Ort von der unserigen dort. Und da wird sicherlich einerseits Aufmerksamkeit für Nablus, für diese Gegenden, wo keine Touristen sind, entstehen und auf der anderen Seite natürlich eine deutlich höhere Nachhaltigkeit erzielt werden können.
Ja, zum Abschluss gibt es noch besondere Erfahrungen, die ihr dort gemacht habt, während eures Aufenthalts, von denen ihr erzählen möchtet.
Also besonders beeindruckt war ich von der Offenheit und Freundlichkeit der Menschen, die einfach immer erzählt haben und wir haben zugehört. Besonders aufgefallen ist mir das Thema Gefängnis. Es ist offensichtlich so, dass in vielen Familien jemand im Gefängnis gesessen hat. Ein Vater, der oben den Kletterern immer Tee und Kaffee gebracht hat, war beispielsweise 6 Jahre im Gefängnis. Dessen Vater war 8 Jahre im Gefängnis. Ich sprach mit einem jungen Kletterer, der noch in der Schule vor seiner Abschlussprüfung verhaftet wurde, weil er im Zusammenhang gebracht wurde mit Waffenbesitz und 1 Jahr lang im Gefängnis war. Es ist nach israelischem Recht möglich, 1 Jahr ohne Anklage und ohne Verhandlung im Gefängnis zu hocken. Dieser junge Mann saß 60 Tage in Dunkelhaft. Das hat ihn ganz schön geschädigt. Er kann heute nicht mehr schlafen, ohne Hilfsmittel, nicht mehr allein sein. Klettern hilft ihm. Da kann er abschalten.